VBU to go, der Podcast für Arbeitgeber. Fakten einfach erklärt. Der Podcast der VBU geht spannenden Themen aus Arbeitsrecht, Personalmanagement und Arbeitswirtschaft auf den Grund.
Unser neuer Podcast passend zur fünften Jahreszeit. Nicht nur in den Karnevalshochburgen, an Rhein und Main stehen die tollen Tage unmittelbar bevor. Und die Jecken sind bereits außer Rand und Band. Auch in den Personalabteilungen stellen sich alljährlich wieder arbeitsrechtliche Fragen rund um Freizeit an Brauchtumstagen, Kostüme im Büro oder auch Alkoholkonsum am Arbeitsplatz. Nicht selten kommt es bei betrieblichen Karnevalsfeiern zu teils schweren Unfällen. Aber greift dann der Versicherungsschutz der gesetzlichen Unfallversicherung? Diesen und anderen Fragen gehen wir heute in unserer neuen Podcast-Folge der VBU nach und begrüßen Sie ganz herzlich. Wir, das sind
Michael Schmunk, Geschäftsführer bei der VBU und
Syndikusrechtsanwältin Schomburg. Ich bin in der Rechtsabteilung der VBU tätig. Auch wenn wir hier und heute in unserem Podcast-Studio nicht durch Karnevalsmusik beschallt werden und Herr Schmunk trägt auch keine rote Nase, erreichen uns schon seit längerem aus unseren Mitgliedsunternehmen doch vermehrt Fragen rund um das Thema Karneval. Die haben uns jetzt veranlasst, denen mal nachzugehen. Eine der häufigsten Fragen ist, ob der Arbeitgeber den Arbeitnehmern in den Karnevalshochburgen freigeben muss. Herr Schmunk, gibt es denn einen allgemeinen Anspruch auf Arbeitsbefreiung an Rosenmontag?
Nein. Rosenmontag und auch Faschingsdienstag sind keine gesetzlichen Feiertage, sondern ganz reguläre Werktage. Ein rechtlicher Anspruch auf bezahlte oder unbezahlte Freistellung besteht daher nicht. Das gilt auch für das Rheinland. So entschieden vom Arbeitsgericht Köln für den Rosenmontag, dass für diesen Tag ebenso wie für Weiberfastnacht kein Anspruch des Arbeitnehmers auf Arbeitsbefreiung besteht. Der Arbeitgeber entscheidet also, ob er den Rosenmontag als normalen Arbeitstag oder als zusätzlichen bezahlten Feiertag behandelt. Er kann insofern eine Vereinbarung treffen. Der Betriebsrat hat kein Mitbestimmungsrecht.
Herr Schmunk, was ist denn, wenn der Arbeitgeber all die Jahre an dem Rosenmontag einen freien Tag gewährt hat? Was ist da mit betrieblicher Übung?
Ein solcher Anspruch ist denkbar, wenn Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern zum Beispiel am Rosenmontag einen freien Tag gewähren. In der Regel handelt es sich dabei um eine freiwillige Leistung. Wenn dieser jedoch in der Vergangenheit solche regelmäßigen Arbeitszeiten von der Arbeitspflicht ausgenommen nicht klargestellt hat, dass er dies freiwillig tut, können eben die Grundsätze der sogenannten betrieblichen Übung greifen. Auch für die Zukunft kann dann ein Anspruch auf den freien Tag für den Arbeitnehmer entstanden sein. Hier haben wir für die Arbeitgeber einen Tipp. Formulieren Sie die klare Begrenzung und schließen Sie somit aus, dass eine betriebliche Übung entsteht. Folgende Formulierung: In diesem Jahr haben wir uns dazu entschieden, den Betrieb an Rosenmontag eventuell mit zeitlicher Einschränkung ab 12 Uhr zu schließen. Für das kommende Jahr behalten wir uns eine andere Entscheidung ausdrücklich vor. Aber das bedeutet nicht, dass Arbeitnehmer keine Möglichkeit haben, an dem närrischen Treiben teilzunehmen, oder Frau Schomburg?
Natürlich nicht, wenn der Arbeitgeber jetzt nicht ausdrücklich die Möglichkeit gewährt, dass freigegeben wird, kann man natürlich auch Urlaub beantragen. Aber hier ist Vorsicht geboten, denn ein Selbstbeurlaubungsrecht kennt das deutsche Urlaubsrecht nicht. Wer dies als Arbeitnehmer missachtet und eben ohne Zustimmung des Arbeitgebers seinen Arbeitsplatz verlässt oder ohne Grund zu Hause bleibt, für den kann eine Abmahnung oder sogar eine Kündigung folgen. Gleiches gilt natürlich, wenn der Arbeitnehmer unter Vorlage einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung der Arbeit fernbleibt und sich Lohnfortzahlungen gewähren lässt, obwohl er sich in Wahrheit gar nicht krank zu Hause befindet, sondern die Krankheit nur vortäuscht. Krank feiern mit einer angeblichen schweren Lungenentzündung und dann zum Beispiel im luftigen Römerkostüm am Straßenkarneval mit Arbeitskollegen teilnehmen, ist eine schwere Pflichtverletzung, die der Arbeitgeber ahnden kann.
Aber dürfen arbeitsfähige Arbeitnehmer, wenn sie nicht live am närrischen Treiben am Rosenmontagszügen teilnehmen, während der Arbeitszeit das Geschehen nicht im Radio verfolgen?
Nun, der Arbeitnehmer ist ja arbeitsvertraglich verpflichtet, die ihm übertragene Arbeit ordnungsgemäß zu erbringen. Er muss also konzentriert und sorgfältig arbeiten und darf die Arbeit nicht unterbrechen, um zum Beispiel privaten Interessen nachzugehen. Wenn aber die ordnungsgemäße Erfüllung der arbeitsvertraglichen Pflichten durch das Radiohören nicht beeinträchtigt ist, kann er diese Pflichten durchs Radiohören auch nicht verletzen. So hat es jedenfalls schon das BAG im Jahr 1986 entschieden. In Betrieben ohne Betriebsrat kann der Arbeitgeber im Rahmen seines Direktionsrechts das Radiohören natürlich auch untersagen. Und besteht ein Betriebsrat, kann eine solche Regelung nicht einseitig erfolgen, denn dann ist eben das Ordnungsverhalten im Betrieb betroffen und die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats werden ausgelöst nach § 87 BetrVG.
Wenn der Arbeitgeber nun weder Urlaub gewährt noch das Radio eingeschaltet werden darf, darf der Arbeitnehmer dann wenigstens verkleidet erscheinen und sich ein Gläschen Sekt gönnen, Frau Schomburg?
Das ist eine gute Frage. Denn an den tollen Tagen nimmt die Zahl der Superhelden im Büro natürlich drastisch zu. Aber es gibt eben auch keinen generellen Anspruch auf Verkleidung zu Karneval. Das Bundesarbeitsgericht hat in einer allgemeinen Entscheidung zu Bekleidungsvorschriften, der sogenannte Kopftuchfall, bereits ausgeführt, dass ein Arbeitgeber von seinen Arbeitnehmern mit Kundenkontakt erwarten kann, sich dem Charakter des Handelsgeschäfts und dessen Kundenstamm entsprechend branchenüblich zu kleiden. Eine solche Pflicht kann durch eine Weisung des Arbeitgebers auch begründet werden. So möchte, man kann sich das bildlich vorstellen, ein Bankkunde über seine Geldanlage sicher nicht an Karneval von einem Piraten oder von Biene Maja beraten werden. Etwaige Verkleidungen sollten vorher zwischen Unternehmensleitung und Mitarbeitern abgestimmt werden. Ist in den Betrieben Schutzkleidung vorgeschrieben, das ist natürlich klar, kann diese auch nicht gegen ein Clownskostüm getauscht werden. Hinsichtlich des Alkoholkonsums ist zu beachten, dass alle Arbeitnehmer die Pflicht haben, ihre Leistungsfähigkeit und Sicherheit am Arbeitsplatz nicht durch den Alkoholkonsum zu beeinträchtigen. Das ist klar. Ob das Gläschen Sekt aber erlaubt ist, kommt darauf an, ob das Konsumieren von Alkohol am Arbeitsplatz generell verboten ist oder eben nicht. An ein generelles Alkoholverbot müssen sich die Arbeitnehmer nicht nur an den Karnevalstagen halten. Solange dies aber nicht der Fall ist und das Gläschen Sekt am Arbeitsplatz jedoch nicht die Arbeitsfähigkeit und Arbeitssicherheit beeinträchtigt, dürfte da meines Erachtens nichts gegen einzuwenden sein. Wenn sich der Arbeitgeber aber jetzt zum Beispiel als eingefleischter Karnevalist entpuppt und sich entschließt, eine Karnevalsfeier für Mitarbeiter zu veranstalten, Herr Schwung, Narrenfreiheit auf der Karnevalsfeier oder was ist noch zu beachten?
Hier mal ein Fall aus der Rechtsprechung. Ein angestellter Einkaufssachbearbeiter nahm an Weiberfastnacht auf dem Betriebsgelände seines Arbeitgebers an der Karnevalsfeier teil. Im Laufe des Festes versuchten zwei Mitarbeiterinnen mehrfach, dem Mitarbeiter die Krawatte abzuschneiden, was dieser jedoch ablehnte. Später kam es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen ihm und einem anderen Mitarbeiter, bei dem jeder verletzt wurde. Unter anderem soll der Arbeitnehmer einen anderen Mitarbeiter in den Unterleib getreten haben, einen Brillenträger ein Glas Bier ins Gesicht geschüttet und ihm dann noch das leere Bierglas mit der Vorderseite ins Gesicht gestoßen haben. Der Arbeitgeber hat dann anschließend das Arbeitsverhältnis fristlos gekündigt und die Klage vor dem Arbeitsgericht und auch Landesarbeitsgericht Düsseldorf wurde abgewiesen. Die Beweisaufnahme mit in Augenscheinnahme eines Videos bestätigte den tätlichen Angriff des Arbeitnehmers. Das Gericht stellte fest, dass ein Arbeitnehmer auch auf einer Karnevalsfeier mit einer fristlosen Kündigung rechnen müsse, wenn ein Arbeitskollegen tätlich angreift. Hier ist also Vorsicht geboten. Tätlichkeiten sind und bleiben tabu.
Und das, was Sie sagen, gilt natürlich auch außerhalb der fünften Jahreszeit. Aber auch wenn es sich um einen typischen Karnevalsbrauch handelt, ist etwa, wir haben es im Fall gehört, das Abschneiden der Krawatte eines Arbeitnehmers durch eine Kollegin nur dann erlaubt, wenn, ich sage es mal, das Opfer einverstanden ist. Zwar kann sich ein solches Einverständnis aus den Umständen ergeben, jedoch existieren auch hier bereits gerichtliche Entscheidungen, in denen Karnevalisten wegen des Abschneidens einer Krawatte, es bleibt nun mal eine Sachbeschädigung, zur Zahlung von Schadensersatz verurteilt wurden oder auch Abmahnungen riskieren. Trotzdem mein Hinweis, an Weiberfastnacht sollte besser nicht die Lieblingskrawatte getragen werden. Herr Schwung, gibt es darüber hinaus noch etwas zu beachten?
Ja, aufpassen sollte man auch beim sogenannten Bützje. In rheinischen Karnevalshochbogen ist ein Bützje ein Küsschen von Frauen auf die Wange von Männern. Als Mann sollte man solches Küsschen nicht fehlinterpretieren und sofort als Aufforderung zu mehr sehen. Die Betriebsfeier ist kein Freiraum. Denn eine sexuelle Belästigung sind nach § 3 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes zum Beispiel alle unerwünschten sexuellen Handlungen, etwa Begrapschen, Bemerkungen sexuellen Inhalts, anzügliche Witze, sexuell bestimmte körperliche Berührungen anzusehen. So hat es das Bundesarbeitsgericht entschieden, dass eine sexuelle Belästigung nach § 3 eine Verletzung vertraglicher Verpflichtungen darstellt und als solche einen wichtigen Grund für eine außerordentliche Kündigung begründen kann. Auch hier sind die Vorgesetzten gefordert, denn sie sind verpflichtet, entsprechend einzugreifen. Sie müssen sexuelle Belästigung vermeiden und darauf hinweisen, dass die Mitarbeiter entsprechende Verhaltensweisen unterlassen. Im Falle des Verstoßes sind dann auch Sanktionen denkbar. Auch hier gilt, das Einverständnis darf nicht unterstellt werden, auch nicht in der Karnevalszeit. Nicht nur sexistische oder anzügliche Äußerungen sollten tunlichst unterlassen werden. Der Tipp an die Vorgesetzten: Schluss damit und eingreifen.
Das sind klare Worte. Aber mal was anderes. Was ist, wenn ein Mitarbeiter, wir haben es oben im Fall gehört, auf der Karnevalsfeier verunfallt? Besteht bei der betrieblichen Feierversicherung Schutz?
Da habe ich gute Nachrichten. Wenn die betriebliche Karnevalsfeier dem Betriebsklima dient und allen Betriebsangehörigen offen steht, stehen die Arbeitnehmer während der Feier und auf dem Hin- und Heimweg unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Entscheidend für den Unfallversicherungsschutz ist allein, so das Bundessozialgericht, ob die Feier vom Willen des Arbeitgebers getragen ist. Ist die Feier vom Arbeitgeber organisiert, ist das ganz klar unproblematisch. Aber auch eine von der Belegschaft organisierte Feier kann vom Unfallversicherungsschutz gedeckt sein, wenn sie mit dem Arbeitgeber abgesprochen ist. Am besten klärt man dies im Vorfeld, was möglich und zulässig und versichert ist. So mancher findet aber kein Ende beim Feiern. Wann ist denn Schluss mit dem Unfallversicherungsschutz, Frau Schomborch?
Wenn es kein offizielles Ende gibt, das ist ähnlich wie bei anderen Betriebsfeiern, insbesondere auch bei der Weihnachtsfeier so, dann zumindest dann, wenn klar erkennbar ist, dass die Feier zu Ende ist. Naja, da stellt man sich die Frage, wann ist das denn klar erkennbar? Hier hilft eine Entscheidung des Landessozialgerichts Hessen, wo entschieden wurde, dass der Versicherungsschutz dann endet, wenn bis auf zwei Arbeitnehmer die Feier verlassen haben. Zu berücksichtigen aber in dem Zusammenhang ist auch, wenn zu viel Alkohol getrunken wird. Hier ist Vorsicht geboten. Denn ist ein Unfall auch wesentlich auf Alkoholgenuss zurückzuführen, kann dies auch den Unfallversicherungsschutz beeinträchtigen. Hier stellt man sich natürlich auch wieder die Frage, wann der Unfall wesentlich auf den Alkoholgenuss zurückzuführen ist. Wenn ein Arbeitnehmer zum Beispiel zu später Stunde angetrunken die betriebliche Karnevalsfeier verlässt, um dann noch mit seinem Dienstwagen nach Hause zu fahren und auf dem direkten Wege dorthin schwer verunfallt, wird die Berufsgenossenschaft den Sachverhalt sehr genau prüfen. Denn der Versicherungsschutz entfällt nur dann, wenn die Trunkenheit die für den Eintritt des Unfalls rechtlich allein bedeutsame Ursache gewesen ist. Dies kann bei einer Blutalkoholkonzentration von 0,38 Promille unter Umständen noch nicht der Fall sein, nämlich dann nicht, wenn die Auswirkungen auf die Aufmerksamkeit und Konzentration auf das Hemmungsvermögen im untersten Bereich liegen. Anders ist es aber bei absoluter Verkehrsuntüchtigkeit. Dann wird unwiderlegbar vermutet, dass ein Fahrzeug nicht mehr sicher geführt werden kann. Der Versicherungsschutz in der gesetzlichen Unfallversicherung ist dann ausgeschlossen.
Und damit sind wir am Ende und haben hoffentlich alle Fragen rund um den Karneval in unserem heutigen Podcast beantwortet. Wir hoffen, dass Sie unfallfrei durch die fünfte Jahreszeit kommen und verbleiben mit Halau und Alaaf und wie wir in Wuppertal sagen, mit einem kräftigen Wupptika. Bis zum nächsten Mal.
Sie sind neugierig geworden und möchten mehr über die Leistungen der VBU erfahren? Dann besuchen Sie uns einfach auf www.vbu-net.de. Hier finden Sie alle Informationen zu unseren umfangreichen Angeboten und die richtigen Ansprechpartner für Sie. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.